Ja, hört ihr mich alle da oben auch? Gut. Ja, dann erstmal herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion heute Abend noch. Wir wollten euch noch ein bisschen was anderes bieten als nur Vorträge und Workshops. Ein bisschen interaktiv mit euch zusammenarbeiten und ich fange mal an mit der Vorstellung. Also mein Name ist Florian Alter vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Wir sind hier mit in der Organisation von dem Event zum ersten Mal dieses Jahr und hoffen, dass wir euch mit den Vorträgen und Workshops, die wir organisiert haben, schon ein bisschen gefallen haben sozusagen und wollen uns heute Abend noch ein bisschen auseinandersetzen mit dem Thema der Datenschutzbewegung. Wir haben jetzt schon heute im Laufe des Tages und morgen auch noch einige Vorträge zum Thema Sicherheitsgesetze, Vorratsdatenspeicherung, BKA-Gesetz, biometrische Pässe und all diese Geschichten, und das zeichnet im Grunde genommen schon ein recht düsteres Bild, und wir wollten jetzt eigentlich nochmal diskutieren, was eigentlich auf der Gegenseite sich so tut und ob wir derzeit eine Datenschutzbewegung bilden und wer diese Akteure in der Datenschutzbewegung sein sollen und wie das im Grunde genommen so vonstatten geht. Was wir voneinander lernen können von den verschiedenen Akteuren und was wir besser machen können, wollen gerne auch mit euch diskutieren im Anschluss noch. Sind gespannt auf euer Feedback. Und ich fange einfach mal an mit einer Vorstellung. Also die Diskussionsteilnehmer sind Konstanze Kurz, Sprecherin des CCC, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HU Berlin im Fachbereich Informatik, beschäftigt sich mit Wahlcomputern wissenschaftlich und ist im CCC aktiv, auch zum Thema biometrische Pässe und in diesem Bereich Überwachung. Sandro Geiken von der Uni Stuttgart, Technikphilosoph, Sicherheitsforscher und beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Technik, Staat und Gesellschaft, forscht in diesem Umfeld. Dann haben wir auf der ganz linken Seite Simon Kolumbus, er ist Blogger und Mitglied des Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung, beschäftigt sich primär mit Projekten im Bereich digitaler Aktivismus und kann uns da ein bisschen was dazu erzählen. Besonders aktuell ist da das Projekt DigiActive, wo Ressourcen und Hilfestellungen für digitale Aktivisten geboten werden sollen. Dann zu meiner Rechten Ricardo Christoph Remmert-Fontes vom AK-Vorrat, aktives Mitglied und maßgeblich beteiligt an der Vorbereitung der Demonstration jetzt im Oktober, 11. Oktober, die große internationale Demonstration, die da vorbereitet wird. Und dann noch der zweite von links von euch aus gesehen, Jens Rinne vom Forum Informatikerinnen und Informatiker für gesellschaftliche Verantwortung. War eigentlich klar. Ja, herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr hier seid. Wir wollen gleich anfangen, weil wir schon ein bisschen im Zeitverzug sind. Und die erste Frage, die wir so diskutieren sollten, wäre erstmal eine Bestandsaufnahme. Was definieren wir eigentlich als Bewegung? An Sandro vielleicht erstmal gerichtet, so ein bisschen als Blick von außen. Wo stehen wir? Wie siehst du die Bewegung? Welche Akteure siehst du? Und wo wollen wir hin? Und vielleicht auch, wo können wir hin?
Ja, okay. Also ich habe vor zwei, drei Jahren mal einen Artikel geschrieben über Technikaktivismus im Datenschutzbereich. Und da war ich eigentlich noch verhältnismäßig skeptisch, weil relativ wenig passiert ist. Auch die Form von Aktivismus, die man so in der Regel angetroffen hat, das ist halt auch bei mir auch spezifisch für einen Chaos Computer Club, war ja mehr so dieser Demonstrationscharakter zu zeigen, wie man Sachen auch missbrauchen kann. Das ist ab und zu mal kurz in der Presse und dann wieder weg und das war's. Und da hatte ich eigentlich schon gesagt, dass man irgendwie mehr machen müsste, mehr Aktivitäten verbreiten müsste, dann aufgeteilt in drei Phasen, was man tun müsste. Das eine ist natürlich, man muss aufklären, man muss den Menschen irgendwie erklären, was passiert, man muss auch denen verständlich erklären, beibringen, was passiert. Das zweite ist, man muss die Leute dann auch aktivieren, das ist auch was ganz Wichtiges, dass man irgendwie die Leute dann mit nicht nur aufklärt, sondern denen halt eben auch so einen Impuls mit reingibt, da zu handeln, ihnen die Notwendigkeit des politischen Handelns auch klar macht. Und drittens hatte ich gesagt, was auch unglaublich wichtig ist, ist, dass man, wenn die Leute dann aktiviert sind, dass man sie auch abholt, dass man ihnen auch irgendwie Gelegenheiten gibt, sich zu engagieren, Foren, Aktivitäten, irgendwie irgendwas, dass sie dann nicht irgendwie so, ja, okay, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt bin ich total aktiviert, was mache ich denn? Na, keine Ahnung, gibt ja nichts, okay. Das waren so drei Sachen, die ich mal aufgeworfen hatte, was man machen kann, hatte dann auch noch ein paar Vorschläge gemacht, kann man vielleicht später nochmal zukommen. Und im Verhältnis zu damals muss ich jetzt sagen, dass sich die Situation schon so ein bisschen gewandelt hat, vielleicht auch einfach nur meine eigene Wahrnehmung ein bisschen gewandelt hat. Auf jeden Fall können wir sehen, dass sehr viel mehr passiert, auch vor allem dank AK-Fora zum Beispiel haben wir neue neue Aktivitätsformen. Es wird auch viel mehr angenommen, es wird mehr aufgeklärt, auch in dem Bereich ist viel passiert, auch zum Beispiel dann Konstanze, die hier sitzt, viel, die sich ja viel auch bemüht, in die Öffentlichkeit zu gehen und der Öffentlichkeit, naja, man hat ja sonst nicht so, haben sonst nicht so viel gemacht. Und dann auch die Leute aufzuklären, denen zu erklären, was passiert, versuchen den Leuten das nahe zu bringen. Ich dachte, ich sollte erstmal eine, ich bin gleich fertig. So, das also schon im Verhältnis zu damals in meiner persönlichen Wahrnehmung sehr viel mehr passiert ist, sehr viel Besseres passiert ist. Wo man noch ein bisschen Bedarf ist, aus meiner Perspektive, ist dieser Aspekt des Abholens, dass man irgendwie den Leuten auch was in die Hand gibt, dass sie was machen können oder denen sagt, okay, jetzt, wenn du dich engagieren willst, dann mach dies, mach das, mach jenes. Ist sicherlich auch sehr schwierig, da was zu finden. Aber ich denke, das ist vielleicht jetzt, also würde aus meiner Perspektive so eine aktuelle Aufgabe sein für Datenschutzbewegungen, da mehr zu finden und diesen Impuls, den wir jetzt dabei sind zu kreieren, die öffentliche Wahrnehmung ändert sich, den dann halt eben auch in eine politische Aktion umzuwandeln.
Gut, dann nochmal so eine bisschen vertiefende Frage, wer sind die Akteure der Datenschutzbewegung, vielleicht Konstanze?
Na, mir sind eigentlich mir sind ein paar andere Sachen aufgefallen. Ich bin natürlich auch kein Technikphilosoph. Mir ist eigentlich aufgefallen, dass ich auf keine Veranstaltung im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren gegangen bin, die sich irgendwo im weitesten Sinne mit dem Thema Überwachung befassen, auch angrenzende Gebiete, wo nicht wirklich eine sehr kritische Öffentlichkeit dabei war. Also ein kleineres oder größeres Publikum ist mir aufgefallen. Also es gibt eigentlich überhaupt keine Veranstaltung mehr, wenn sich die Politiker, manchmal aber auch die Polizeipraktiker mit dazusetzen, wo sie sich nicht massiv rechtfertigen müssen, ist mir aufgefallen. Und ich denke, dass die insgesamt die Themen, die für uns schon lange wichtig sind, aber jetzt halt stärker in der Presse sind, viel breiter aufgenommen werden. Also ich merke es schlicht daran, dass Leute in einer anderen Generation, etwa unserer Elterngeneration oder so, deutlich mehr über die Presse sensibilisiert worden sind, ist mir aufgefallen. Ich denke, dass sich die Akteure insofern geändert haben, dass sich die Medienwahrnehmung lediglich geändert hat. Ich glaube nicht, dass der CCC zum Beispiel sich insgesamt selbst sehr verändert hat, aber die Wahrnehmung hat sich geändert. Natürlich, klar sind wir aktiver geworden, ja sicher. Wir werden aber auch einfach schlicht häufiger gefragt, denn das, was Sandro ganz am Ende in seinem Vortrag, also der Vortrag davor angegeben hatte, dass es einen Bedarf gibt nach unabhängigen Leuten, die sich Technik angucken und die erklären und ja, vielleicht auf einfache Weise erklären, das hat zugenommen. Also ist mir deutlich aufgefallen.
Wenn wir nochmal an den Vortrag von vorher anknüpfen, da war ja die These von dir, Sandro, dass die informationelle Selbstbestimmung eigentlich schon, du hast das Ende der informationellen Selbstbestimmung quasi schon postuliert, der Datenschutz hätte versagt. Kannst du die These nochmal für diejenigen, die jetzt eben nicht dabei waren, nochmal ein bisschen darstellen?
Okay, ja, also ganz kurz, was ich eben erzählt habe, war eigentlich, dass die Idee des Datenschutzes darauf beruht, dass man irgendwie mit Datenschutz, mit also einem Kanon rechtlicher Möglichkeiten und Erklärungen den Menschen so eine Entscheidungssicherheit schafft, dass sie quasi dann nicht aus Vorsicht, dass sie nicht genau wissen, was mit ihren Daten passiert, sich eingeschränkt entscheiden, sondern dass sie genau wissen, was passiert und was möglich ist und sich dann halt eben sicher entscheiden können. Und da war meine These, dass das halt eben nicht mehr möglich ist, weil das alles viel zu komplex geworden ist, sowohl die Überwachungsmöglichkeiten als auch die ganzen Datenschutzreglementierungen und so weiter, und dass die Leute sich anstelle dessen nur eher an der öffentlichen Wahrnehmung, an der medialen Repräsentation orientieren, auch so ein bisschen durch ihre eigenen Voreinstellungen und Skepsis da geprägt werden, sodass also viele Leute tatsächlich sich, wenn sie denn in überwachungssensible Entscheidungssituationen kommen, sich eher eingeschränkt und halt eben nicht mehr informationell selbstbestimmt entscheiden.
Bedeutet das jetzt für dich auch, dass wir eigentlich heute Abend schon quasi umsonst hier sitzen, oder denkst du trotzdem, dass diese Datenschutzbewegung irgendwie noch eine Funktion hat, einen Sinn hat? Also bringt es was, was wir was machen? Oder denkst du eher, dass es sowieso ein verlorener Kampf ist?
Nein, um Gottes Willen. Also ich denke einfach nur, dass man vorsichtig sein muss, was man macht, wenn man Aktivist ist und wenn man sich in der Datenschutzbewegung engagiert und was man sich für Ziele setzt, was man überhaupt will. Also wenn man sich die Datenschutzbeauftragten ansieht, was die so machen, die arbeiten halt sehr klein, sehr inkrementell an diesen Regelungen, reagieren immer nur auf das, was technisch passiert und kommen insgesamt sehr wenig voran, wenn man jetzt sieht, was die denn tatsächlich effizient einschränken an Überwachungsmöglichkeiten. Da sind denen relativ eng die Hände gebunden. Und ich denke, dass wir dann aber als Datenschutzbewegung halt eben den Vorteil haben und auch die Aufgabe, ein bisschen kategoriale, größere Forderungen nach tatsächlich überwachungskategorialem großen Überwachungsabbau und Rückbau zu stellen. Das, denke ich, wäre, also ist aus meiner Perspektive die sinnvollste und wichtigste Forderung, die wir eigentlich stellen sollten. Und da fällt uns, glaube ich, auch eine große Verantwortung und Aufgabe zu.
Also, was zu sagen?
Ja, möchte ich kommentieren. Also das möchte ich im Prinzip nochmal unterstreichen. Wir müssen tatsächlich versuchen, die größeren Zusammenhänge auch deutlich zu machen für die Menschen. Datenschutz hat nicht nur was mit dem eigenen Rechner zu tun, es hat was mit der Idee von Rechtsstaatlichkeit, von rechtsstaatlichen Werten und Normen zu tun. Es hat was mit der menschlichen Würde zu tun. Diese Zusammenhänge müssen wir als Datenschutzbewegung, glaube ich, ganz deutlich machen, sodass es jeder begreift, dass jeder den Zusammenhang begreift. Und es bedeutet auch, dass die Bewegung breiter aufgestellt werden muss. Wir müssen noch viel stärker mit anderen Organisationen gemeinsam arbeiten, um die Akteure zu benennen. Das sind die klassischen Menschenrechtsorganisationen, das sind die Kirchenorganisationen, das sind die Parteien, das sind die Gewerkschaften und so weiter, also durchaus auch bürgerliche Organisationen. Wir alleine, oder ich sag mal die technikaffinen Leute alleine, werden das nicht reißen. Wir müssen das breiter aufstellen, diese Bewegung. Das ist ganz wichtig.
Wie siehst du das denn, Jens, wenn du mit deinem FIF-Hintergrund, im Grunde genommen FIF schon ein längerfristiges Engagement in dem Bereich hat und auch ein bisschen tiefer gehenden Hintergrund, wie würdest du die Bewegung an der Stelle einschätzen?
Also
kannst du zum Beispiel einen Vergleich mit anderen Bewegungen ziehen?
Ja, jetzt ich fange vielleicht auch nochmal anders an. Die Datenschutzbewegung ist ja so populär halt aktuell wie nie zuvor. Mit den ganzen Einkassierungen durch das Bundesverfassungsgericht, durch die Pressearbeit, die gerade halt gemacht wird, nicht in unserem Namen, sondern halt generell die ganzen Datenschutzverstöße, die aufgedeckt werden. Aber die Frage ist doch, auf welchen Nährboden halt genau diese Informationen aus der Presse halt fallen. Ist das wiederum ein Stammtischgelage, dass am Stammtisch einfach mal abgearbeitet wird, morgen ist was anderes dran, weil morgen steht was anderes in der Bild-Zeitung. Und auch, wir müssen uns auch kritisch fragen, was haben wir eigentlich selbst in der Presse für ein Vorzeichen? Also wie wird über uns berichtet und was können wir halt machen? Und ich sehe uns jetzt gerade leider wieder in der Defensive. Wir reagieren gerade wieder nur. Der Schäuble ist dann halt wieder mit einem Datenschutzgipfel präsent in der Presse. Das hätte anders laufen müssen irgendwie. Also das ist, da müssen wir uns alle halt einfach mal an die Nase packen und sagen halt, das haben wir halt auch wieder nicht geschafft. Wir reagieren jetzt und wo steht unsere Bewegung halt jetzt einfach?
Also wo siehst du da konkret den Handlungsbedarf? Also was würdest du kritisieren, was könnte man besser machen? Könnte man sich durch Vernetzung, Zusammenarbeit besser zusammenschließen und gemeinsam profitieren?
Das ist jetzt wieder eine Metadiskussion. Also na klar, wenn wir uns zusammenschließen und alle in die gleiche Richtung und dann haben wir auch irgendwann mal den Kommunismus, also das und den lebendigen Kommunismus.
Was konkret würdest du?
Das ist doch, das, wir sind innerhalb unserer Aktivitäten halt unserer Organisation derzeit zersplittert. Wir haben halt unterschiedlichste Organisationen, Vereine und wir müssen uns überlegen, in welcher Art und Weise wir zusammenarbeiten, wie wir das halt koordinieren, wie wir halt die unterschiedlichsten Interessen. Und da finde ich den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung so als basisdemokratisches Element eine wahnsinnig spannende Geschichte, die, das müsste uns auch einfach mal klar werden, die halt erst in den nächsten 10 Jahren aufgearbeitet wird, was hier gerade passiert ist. Ne? Also wie schafft es der Arbeitskreis, 1300 Mitglieder auf einer Mailingliste in irgendeiner Weise zu koordinieren? Wie schafft er es halt, oder wie schaffen wir es selber halt auf dieser Mailingliste in irgendeiner Weise up to date zu bleiben? Wie schaffen wir es selber, da den Überblick und in irgendeiner Weise in eine Richtung zu laufen, in eine Richtung und das zu kanalisieren? Und wir haben kein Rezept dafür. Also es ist, wir haben keine,
Möglichkeiten, das jetzt irgendwie metamäßig wieder mal zu analysieren und zu sagen, ja, das könnte man, das könnte man, das könnte man. Also wir machen es halt gerade. Wir sind Teil dieser Bewegung, wir sind aktiv, wir machen es. Und darüber kommen wir voran.
Simon.
Ja, ich würde vielleicht das, was du gesagt hast, aufgreifen, in dem Sinne, dass wir tatsächlich aktuell in der Situation sind, dass wir reagieren. Und wenn man dann auf das zurückgreift, was Sandro eben in seinem Vortrag gesagt hat, die Problematik ist eigentlich, die Datenschutzbewegung ist so stark wie nie und so populär wie nie, aber die Situation hat sich in der Zeit, in der der Arbeitskreisvorratsdatenspeicherung wirklich zu einer sehr großen Bewegung angewachsen ist, eher noch verschlechtert. Natürlich, es sind Gesetze gestoppt worden, aber Gesetze stoppen ist reaktionär. Und das Problem ist, wir brauchen eigentlich eine aktive Handlung von unserer Seite, von Seite der Bewegung. Ich frage mich, ist es sinnvoll, darüber zu diskutieren, wie wir arbeiten, wenn wir nicht ein Ziel haben, das diese Arbeit effektiv macht? Sandro hat es eigentlich gesagt, wir müssen viel radikalere Forderungen und Vorstellungen haben, um diese Arbeit, die gar nicht so schlecht ist, überhaupt in die richtige Richtung zu lenken. Da liegt das Problem meines Erachtens noch tiefer. Es bringt nichts, darüber zu diskutieren, wie gut die Arbeit funktioniert, wenn die Arbeit keine effektiven Erfolge hervorbringt.
Mit deinem Hintergrund im digitalen Aktivismus, was würdest du sagen, wie schätzt du die Situation in Deutschland ein? Du hast viel mit Freiheitsbloggern im Nahen Osten zu tun, beschäftigst dich da mit der Situation. Könnte das uns helfen, uns mehr aktiv zu werden?
Die Lage in Deutschland ist eigentlich sehr interessant. Es gibt in keinem Land der Welt wirklich eine derart starke Datenschutzbewegung und auch kein so starkes Datenschutzbewusstsein. In anderen Ländern sind die Problematiken natürlich dann auch viel grundlegender. Wenn in Ägypten gab es dieses Jahr sehr große Proteste, die eben online organisiert wurden, da ging es darum, dass die Leute wirklich einfach nicht das Geld hatten, um sich was zu essen zu kaufen. Und das ist natürlich einerseits ein Problem, weil niemand führt eine Revolution. Und die Revolution braucht es eigentlich, um aus diesem reaktionären Verhalten herauszukommen, wegen eines Ideals. Leute revolutionieren vielleicht, weil sie darin lebenswichtig wirklich eine Bedeutung sehen. Aber so weit ist das in Deutschland noch nicht. Entweder der Datenschutz wird tatsächlich allgemein zu einem Ideal, dass es tatsächlich so ist, dass Datenschutz oder Privatsphäre, die durch den Datenschutz befördert wird, so wichtig ist wie Sauerstoff. Oder es bleibt eben dann doch ein sehr elitäres Problem, das nur reaktionär beantwortet wird.
Da möchte ich zwei Stichworte aufgreifen. Revolution, das sollten wir aus unserem Wortschatz streichen. Damit machen wir uns unbeliebt. Und zweitens, du hast ja dieses Beispiel der Ägypter, die online protestiert haben, genannt. Und das finde ich ein schönes Beispiel. Ich habe davon nichts mitbekommen. Und das ist, glaube ich, ein zentrales Problem eines Teils unserer Bewegung. Digitalen Protest im Internet interessiert niemanden. Das bekommt keiner mit. Was gut ist, sind solche Aktionen, wie Constanze sie macht, mit dem Pferd oder so etwas in den Medien, das kommt an. Realleben-Proteste kommen an. Und das versuchen, das öffentliche Bewusstsein zu schaffen. Und das funktioniert nur begrenzt über das Internet. Kann ich immer nur wiederholen.
Welche Gründe siehst du dafür vor allem? Also du hast vorhin schon, glaube ich, so ein bisschen gesagt, das skaliert
ja
eigentlich nicht.
Skaliert nicht. Das ist so ein technischer Begriff, oder? Ich denke, im Internet, ist halt eine bestimmte Szene, es sind natürlich, keine Ahnung, hier in Deutschland 80% der Leute im Internet, aber im Internet organisiert man keinen politischen Protest. Man kann das nutzen als Kommunikationsplattform, natürlich kann man auch digitale Protestformen nutzen, aber wichtig ist, dass dieser Protest dann ins reale Leben, in die realen Medien auf Papier und im Fernsehen, auf der Mattscheibe transportiert wird. Es muss in die Köpfe rein und das, was im Internet, der Internetprotest alleine reicht nicht.
Aber es ist nicht schon so, dass,
ein komplementärer Teil.
Dass diese Bewegung, die ja schon maßgeblich aus dem Internet eigentlich stammt, sehr nerdige Bewegung,
ja,
schon
auch.
Sehr viel Früchte getragen hat jetzt in den letzten 1-2 Jahren vor allem.
Ja, aber
natürlich langfristige Arbeit im Hintergrund und ja. Eigentlich Deutschland auch in gewisser Weise eine Vorreiterrolle europaweit und auch weltweit vielleicht übernimmt.
Haben wir möglicherweise, aber ich glaube, das haben wir auch vor allem deswegen, weil wir relativ frühzeitig erkannt haben, dass wir aus dem Netz raus müssen. Deswegen hatten wir dann die Idee, Ortsgruppen zu gründen, im realen Leben uns zu verankern, im realen Leben miteinander zu kommunizieren und Protestformen zu entwickeln, seien es Infostände oder Demos oder so ein Zeugs. Und das ist halt ganz wichtig. Und das haben wir geschafft, was die Organisationen in anderen Ländern zum Beispiel noch nicht geschafft haben. Die organisieren sich bisher sehr stark übers Netz. Die machen sehr guten Lobbyismus, zum Beispiel La Quadrature in Frankreich. Aber der Protest ist noch nicht auf der Straße gelandet. Er ist noch nicht im realen Leben verankert. Und das müssen wir hier auch noch viel stärker kultivieren.
Jetzt gerade im internationalen Vergleich vielleicht auch nochmal die Rolle dieser übergeordneten Vereinigung, ETRI, Privacy International, Constanze, kannst du da vielleicht nochmal was dazu sagen, wie du deren Wert für unsere Bewegung siehst?
Naja, wir haben jetzt eine Menge gehört darüber, wie reaktiv die Bewegung angeblich sein soll. Also man muss sich schon mal klar machen, dass die Kriege, die wir verloren haben, wir hier nicht in Deutschland verloren haben, sondern praktisch in Brüssel. Denn insbesondere die Richtlinien, die von dort kommen, haben wir schlicht verschlafen als Bewegung. Ich habe sehr große Mühe, mich in diese Bewegung einzusortieren gerade. Klar, wir müssen uns stärker vernetzen. Faktisch ist es so, dass eigentlich nur tatsächlich weniger als eine Handvoll Menschen in Brüssel aktive Politikberatung betreiben. Klar ist es heute so, dass wir mehr darauf achten, was kommt aus Brüssel, was wird demnächst kommen, aber es bereitet momentan große Mühe, diese Themen auch einer breiteren Öffentlichkeit klarzumachen, denn sie sind eben noch weit weg, wenn sie in Brüssel gerade beraten werden, also beispielsweise eben die Dienstleistungsrichtlinie, die uns nochmal massiv vor die Füße fallen wird. Das EU-Geldwäschegesetz, das sind alles Sachen, die hier ganz wenig debattiert werden, denn die werden immer erst dann faktisch in die gesellschaftliche Debatte übernommen, wenn der Bundesrat oder die Ausschüsse darüber tatsächlich beraten und die konkrete Gesetzgebung dann ansteht. Dann ist die Entscheidung in der Regel aber konkret bereits gefallen, auch wenn wir dann massive Politikberatung machen, was wir tun, stoßen wir eigentlich dann schon auf eine Wand, weil die Entscheidungen ganz offensichtlich gefallen sind, auch damit hinter den geschlossenen Türen nicht mehr hinterm Berg gehalten wird, dass die Entscheidungen gefallen sind. Anyway, ich möchte mich da doch stark davon distanzieren, dass wir nur reaktive Arbeit machen und auch davon, dass Protestformen, die rein virtuell sind, nicht funktionieren würden, denn es gibt sehr gute Beispiele dagegen, dass sie wohl funktionieren und zwar einfach ohne unser großes Zutun zurück in die reale Welt. Ich glaube nicht, zumindest für den CCC kann ich jetzt ja deutlich sagen, dass wir nicht nur reaktiv arbeiten, weil wenn wir das tun würden, könnten wir das eigentlich gleich lassen. Die Frage ist nur, wie weit vorfristig man wirklich arbeiten kann. Und in Brüssel haben wir sicherlich noch sehr starke Defizite. Da müssen wir einfach auf ETRI oder noch größere internationale Verbünde setzen.
Hm. Jens? Also das sehe ich ähnlich. Also, an?
Ja.
Also die aktuellen Gesetzesvorhaben, die bei uns diskutiert werden, werden ja auch immer auf Brüssel, wir setzen halt nur EU-Richtlinien um aktuell. Aber was passiert eigentlich da? Und wir haben, das ist eine Frage unserer Demokratie einfach. Und darauf führe ich es zurück. Also wir sitzen hier, weil uns unsere Demokratie am Herzen liegt. Jeder von euch ist hier, weil Demokratie ihn was angeht, sie was angeht. Also das ist deswegen, weil das in uns ist, weil wir das als die Gesellschaftsform identifizieren, in der wir leben wollen. Und wenn wir jetzt immer wieder auf nationaler Ebene identifizieren, Mensch, das Heft wird uns quasi wieder aus der Hand genommen, da wird auf den Gängen in Brüssel irgendwas verabredet, was keiner von uns in irgendeiner Weise mitkriegt. Und da gibt es halt wieder die alte 68er-Diskussion. Gehen wir dann halt in diese Hinterzimmer, gehen wir auf die Gänge, machen da Politik oder wie machen wir es halt einfach? Und Transparency International ist einfach auch ein Ding, wo in der aktuell, und da gebe ich Constanze halt einfach recht, also wir müssen, also wir reagieren halt nicht immer, aber also es kommt immer halt auf die Sichtweise darauf an, ob wir das, was wir gerade tun, reaktiv oder aktiv halt machen. Also wir können es aus beiden Richtungen definieren, weil wir sind halt gerade 2008 jetzt schon wieder in irgendwelchen Gesetzesvorhaben drinne, die in Gerichtsverfahren, die anhängig sind gegen die Bundesregierung. Es passiert was und es passiert auch über die elektronischen Diskussionsmedien, über Foren, über Mailinglisten, passiert ja auch wieder so der Weg, diese Iteration, dass es halt wieder in die Hinterzimmer, in die Gänge von Brüssel kommt, vom Deutschen Bundestag und da halt auch wieder diskutiert wird. Wenn hier in auf dem Kongress dann halt wieder über Wahlcomputer informiert wird, darüber informiert wird, dass man mit seiner Telefon-Flatrate natürlich auch Abgeordnete, Fraktionsleiter von lokalen Stadträten und so weiter, kommunalpolitischen Fraktionen anrufen kann und sie informieren kann, was passiert denn eigentlich mit der Anschaffung von Wahlcomputern, was steckt dahinter und sie einfach aufklärt. Das ist aktiv, das passiert auch. Also es, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Definitionsfrage, sind wir dann halt nur noch reaktiv, wenn unser Bundesverfassungsgericht wiederum ein Gesetzesvorhaben von der Bundesregierung einkassiert, sie darauf hinweist, dass das nicht den rechtsstaatlichen Methoden und dem Grundgesetz übereinstimmt.
Also welche Forderungen oder welche Ableitungen können wir denn daraus ziehen, dass in den letzten Jahren fast 10 Gesetze oder 11 Gesetze schon vom Bundesverfassungsgericht und Gerichten kassiert worden sind?
Das ist ganz klar, dass unsere Bundesregierung nicht auf den auf der freiheitlichen demokratischen Grundordnung steht. Punkt.
Nur eine kurze Bemerkung. Man kann es auch andersrum interpretieren. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe lebt nicht im leeren Raum. Selbstverständlich nehmen die Richter dort sehr aktiv auch Stimmungen aus der Bevölkerung auf. Insofern ist es nicht so, dass man nur einseitig sagen kann, naja, wir haben einen Innenminister oder eine Justizministerin, die nicht so richtig verfassungsfest sind, sondern sie nehmen durchaus auch die Stimmung, die in der Gesellschaft herrschen und vor allen Dingen auch auf sehr hohem Niveau die technischen Entwicklungen wahr. Und daran den Anteil zu haben, ist eigentlich auch ein Ziel, was wir haben sollten. Also das ist mir zu einseitig, zu sagen, die machen es halt nur falsch, sondern wir haben sicherlich auch eine Änderung dahingehend, wie heute die Karlsruher Richter entscheiden.
Im Endeffekt haben wir es ja auch falsch gemacht. Im Endeffekt haben wir es auch falsch gemacht, weil wir als Bevölkerung, wir als Volk haben sie halt gewählt.
Sandro, was dazu? Ja, also ich denke, dass die, das muss man vielleicht nicht ganz so negativ bewerten, was da in Karlsruhe passiert. Die haben einfach auch sehr viel langsamere Prozesse als wir haben, müssen sich an sehr viel mehr Reglementierung orientieren. Dann zwei andere Dinge. Einmal zur Reaktivität. Es ist natürlich immer was Reaktionäres darin, wenn man überhaupt gegen Überwachung ist. Ja, das ist sozusagen, man reagiert ja auf Überwachung und auch diese Konzepte von Privatheit und Freiheit in diesem Kontext sind konzeptionell sozusagen schon reaktionäre Konzepte. Trotzdem ist aber das, was wir machen, damit ja nicht reaktionär. Wir treten ja auch durchaus aktiv auf für Freiheitsrechte, für Privatheit, entwickeln und Ideen, Konzepte, Technologien, die unabhängig sind von dem, was im Tagesgeschäft passiert. Wenn man jetzt wirklich nur reaktiv wäre, dann würde man ja nur auf Tagesgeschichten reagieren, wie das halt Politiker normalerweise machen. Also die Problematik sehe ich so gar nicht. Und da sollte man sich, glaube ich, auch nicht von dem Charakter des Datenschutzes als Gegenüberwachung zu so einem Urteil verleiten lassen. Und dann, was ich noch sagen wollte zu Brüssel, ich glaube, dass die, sicherlich muss man auf diese europäische Ebene irgendwie rüberkommen, aber ich denke, dass man sich der Rolle Deutschlands in dieser ganzen Datenschutzgeschichte auch sehr bewusst sein muss. Deutschland hat tatsächlich diese Vorreiterrolle in mehreren Hinsichten, rechtlich. Es gibt viele Staaten, die auf Deutschland gucken, was diese Sachen angeht, und von Deutschland aus kommen auch immer viel Impulse, Oppositionen in die europäische und in die Weltentwicklung, die man nicht unterschätzen sollte.
Hanni, was glaubst du denn, wer die Richtlinien tatsächlich beeinflusst hat? Sind die Deutschen, die Briten und die Franzosen? Das heißt, die machen die Politik da.
Naja, aber trotzdem gibt es eine ganze Menge Impulse. Also ich weiß es alleine auch schon aus der Forschungslandschaft und aus den Politikberatern, Politikern, die da in dem Bereich unterwegs sind oder die man da öfters trifft. Da kommt ganz, ganz wesentliche Impulse aus Deutschland. Und die sind auch immer sehr gespannt zu hören, was in Deutschland passiert, weil eben da eine sehr aktive und weltweit vorreitende Datenschutzbewegung und auch Datenschutzrealisierung.
Mich würde noch eine andere Sache interessieren, und zwar, Sandro noch mal bitte ganz kurz, zum Technikaktivismus. Wenn wir den digitalen Aktivismus so ein bisschen beiseite schieben, hast du ja dieses Wort Counter-Development irgendwie ein bisschen geprägt und könntest du das nochmal kurz ein bisschen erläutern, was du darunter verstehst?
Ja, ich denke, dass man, dass man sich auch der besonderen Konstitution bewusst sein muss, in der wir stehen, wenn wir quasi gegen technische Maßnahmen angehen. Denn in vielen Fällen geht es ja um Überwachungstechnologien, an die wir uns wenden, gegen die wir angehen. Und das denke ich, ist auch nochmal ein ganz besonderes charakteristisches Element an dieser Form von Aktionismus, dass man sich tatsächlich an Technologien wendet, dass man auch aktivistisch sehr gut verarbeiten kann. Also ich hatte jetzt schon in verschiedenen Kontexten halt diese Idee aufgeworfen, dass man halt auch neben dagegen zu protestieren oder dagegen zu unterschreiben, dagegen was zu machen, dass man auch einfach technisch was dagegen entwickeln kann. Ja, die ganze PGP, GPG und so weiter Bewegung demonstriert das ganz wunderbar, dass man diese technischen Überwachungsmöglichkeiten, die alle existieren und gegen die wir sind, dass man die auch technisch, dass man da auch technische Opposition schaffen kann. Das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Seite, die insbesondere hier von den Leuten, die technisch dazu in der Lage sind, aufgegriffen werden muss, da wo es möglich ist.
Okay, dann für mich steht noch so ein bisschen im Raum diese Kritik an diesem Bewegungsbegriff. Du hast dich quasi schon fast ein bisschen davon distanziert. Können wir überhaupt von einer Bewegung sprechen, wenn wir so alle vor uns hinwurschteln und im Grunde genommen schon sehr viel aktiv sind? Wir haben den digitalen Aktivismus, wir haben den Technikaktivismus, wir haben den Offline-Aktivismus, nenne ich es jetzt mal, Printmedien, die da auch in letzter Zeit mit anziehen. Aber können wir da irgendwie wirklich von so einer Bewegung sprechen? Können wir davon sprechen, dass wir zusammen dieses Ding durchziehen oder macht schon jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen?
Dazu würde ich gerne was sagen. Ich glaube schon. Ich will auch die Bewegung nicht schlecht reden, auch wenn das manchmal so klingt. Ich glaube, das ist eine komplementäre Bewegung. Wir haben verschiedene Facetten. Es gibt digitale Aktivisten. Ich glaube zum Beispiel, dass die ganzen Blogs und so weiter gut geeignet sind, um Informationen zu streuen, gerade so ein bisschen als Frühwarnsystem, wenn irgendwo in Brüssel oder sonst wo ein Gesetz oder ein Entwurf zu einer Richtlinie oder sonst was aufpoppt, dass es dann einfach verbreitet wird. Gleichzeitig haben wir natürlich auch Organisationen, die in Brüssel lobbyieren und in Berlin lobbyieren, im Bundestag. So, ich glaube, wir müssen das erkennen, das ist eigentlich selbsterklärend, dass es eine sehr differenzierte Bewegung ist, die aus vielen verschiedenen Komponenten besteht und die halt vielleicht noch ein bisschen besser koordiniert werden könnte, aber im Prinzip schon ganz gut prinzipiell aufgestellt ist. Wir haben die technischen Experten, wir haben die juristischen Experten, wir haben politische Experten. So.
Simon, du wolltest was dazu sagen?
Ja. Wieder eigentlich dazu, was du gerade zu den Blogs gesagt hast und ein bisschen was aus der eigenen Erfahrung. Du sagst, Blogs sind ganz geeignet dafür, Nachrichten zu verbreiten, wenn wieder was passiert ist oder im Anflug steht. Und ich habe eben meinen eigenen Vortrag darüber gehalten, eben wie digitaler Aktivismus mehr sein kann als dieses Awareness verbreiten. Und das zeigt eben wieder, dass viele Funktionalitäten bisher noch sehr reaktiv funktionieren. Als Beispiel, wir machen bei uns in der Ortsgruppe Siegen, Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, vor allem mittlerweile Arbeit mit Jugendlichen. Wir haben ein Projekt namens Privacy Workshop ins Leben gerufen, wo wir versuchen, mit Jugendlichen, mit Schülern eben Privatsphäre-Training zu machen, Aufklärung und eben auch Kenntnis vermitteln über Verschlüsselungstechnik oder so. Aber warum machen wir das? Wir machen das, weil es Gefahren gibt oder es Gefahren gibt, die mehr werden, um die Schüler dagegen zu wappnen. Das Problem ist nur, man hat lange Zeit im Mittelalter immer dickere Rüstungen gebaut, weil die Waffen immer stärker wurden. Und dann haben sie irgendwann die Pistole erfunden und weg war das Ganze. Die Problematik ist, wenn wir nicht unsere eigenen Ideale erfinden oder unsere eigenen Ideale auch promoten, die haben wir sicherlich. Was Constanze gesagt hat, ja, es gibt natürlich auch innerhalb des AK oder beim CCC oder in der gesamten Bewegung eben allgemeine Ideale. Zum Beispiel das Motto der Demo Freiheit statt Angst drückt das ja aus. Es gibt diese Ideale durchaus, Freiheit, Privatsphäre. Aber sie werden bisher eben nur verteidigt. Und natürlich, die italienische Welt, die italienische Nationalmannschaft ist auch Weltmeister geworden mit Mauern. Aber das bringt langfristig nichts. Man schießt keine Tore, wenn man sich nur hinten reinstellt. Deswegen müssen wir schon auch ja, ideell ein bisschen in den Angriff übergehen und eigene Ideale verbreiten, statt nur auf die schlechten Ideale der anderen zu reagieren.
Vielleicht dazu noch halt ja. Einfach. Also das Blogs halt einfach als Informationsquelle anzusehen, kann ich genauso gut Blogs als Desinformationsquelle anzusehen. Also wir spielen doch alle mit dem gleichen Ding halt einfach. Und wenn ich jetzt einfach mal, was können wir selber tun halt einfach? Und natürlich der Brüsseler Lobbyismus ist dann halt weit vom Pfiff haben wir uns auf die also auf jeden Fall haben wir eine Einladung zur Diskussion vom Bundesdatenschutzgesetz halt bekommen. Und also wie wir da halt, also das kam auch, freitags kam es an in der Geschäftsstelle und am kommenden Freitag, also bis Montag sollte dann halt ein Zuständiger benannt werden. Das haben wir dann halt erst am Dienstag hingekriegt. Ich war am Freitag dann halt dort. Nach dieser ganzen Veranstaltung, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, die ich durchaus mit diesem Hut und einem farbigen Hemd durchaus aufgelebt habe, farblich, nicht nur farblich. Und fragt mich dann halt einer aus dieser Bankenecke, was ich denn als Informatiker dort zu suchen hätte.
Okay, wenn wir uns nochmal so ein bisschen die konkreten Projekte angucken, wenn wir jetzt in den Oktober gucken, wo wir eigentlich die Demo und wie wir hier sitzen, eigentlich alle zusammen an dieser Demonstration arbeiten als konkretes Projekt, wo wir zeigen wollen, hier, wir sind da und wir haben unsere Ideale und wir wollen die vorantreiben. Was seht ihr da für ein Mobilisierungspotenzial? Was seht ihr da, wie können wir das noch pushen?
CDU einladen.
Constanze zum Beispiel.
Wir brauchen die CDU auf unserer Seite.
Ich finde die Polizei auch immer ganz wichtig. Ja, nee, wirklich.
Ich glaube schon, dass die verschiedenen Unterstützer sind ja wieder sehr viele dieses Mal, ihre eigenen Strategien fahren müssen, wie sie ihr Mitgliederpotenzial aktivieren. Also ich glaube, dass irgendwie die AIDS-Hilfe, der AK, der CCC oder evangelische Telefonseelsorge ganz andere Gruppen anspricht. Und ich denke, wir werden es auf jeden Fall auch machen und das ist ja auch eine Aufforderung, dass alle Gruppen ihre eigenen Mobilisierungsstrategien fahren. Was es geben wird, ist so ein Mobilisierungsvideo im Stil von der G8, wo sich also auch alle oder viele von den Gruppen beteiligen. Wichtig ist, glaube ich, dass man immer die einzelnen Leute anspricht, die Interesse haben. Also unsere Aufforderung wird sicherlich sich eher an Hacker richten.
Wie sieht das denn zum Beispiel mit den Landesdatenschutzbehörden aus? Warum können die uns eigentlich nicht tatkräftig unterstützen?
Die haben eh zu wenig Mitarbeiter, zu wenig Geld und auch sonst keine Macht. Also
die dürfen uns auch nicht unterstützen als Bürgerinitiative.
Okay, weil die wurden eigentlich jetzt auch in der kompletten Diskussion eigentlich ja schon ein entscheidender Faktor auch im Datenschutz, aber in der Diskussion bei uns jetzt komplett ausgeklammert.
Bei der letzten Demo waren tatsächlich eine ganze Menge Leute, die bei den Landesdatenschutzbehörden arbeiten, dabei. Ich habe sie schlicht gesehen.
Also so, man konnte Thilo Weichert hat gesprochen am Brandenburger Tor.
Aus da, aber nicht als Institution.
Eben, also das dürfen sie eben auch nicht. Die können uns auch nicht sponsern oder so, leider. Daimler-Benz könnte uns allerdings sponsern oder die Telekom. Hat jemand Kontakte? Ich will das nochmal unterstreichen, was Constanze gesagt hat. Wir müssen aktivieren, wir müssen die Organisationen aktivieren und die Organisationen müssen selber ihr eigenes Publikum, ihr eigenes Klientel quasi ansprechen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Das heißt, auch eine Aufforderung an den CCC, macht doch mal Plakate und Banner und sowas halt in eurem Design für euch, für eure Leute sozusagen. Und druckt mal 100.000 Plakate oder so. Nein, keine Ahnung, wie viele Hacker gibt es.
Okay, dann erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Mich würde noch sehr interessieren, was ihr dazu denkt. Also ein bisschen Feedback jetzt einfach. Wir geben da das Mikro ins Publikum. Kann das einer von euch mal nehmen? Was denkt ihr, wo können wir ansetzen? Was läuft sowieso komplett schief? Hat jemand Tipps?
Ja.
Oh, stimmt. Daimler oder sonst welche Telekom als Sponsoren gesucht werden und die CDU auf die Seite, dann bin ich nicht dabei.
Okay, Entschuldigung.
Ich meine, es werden ja zwei... Ist viel lauter eingestellt. Wir haben ja 82 Millionen werden auf der Demo erwartet. Und ich weiß nicht, wer von euch im privaten Bekanntenkreis, Freundeskreis rumgefragt hat und bist du da halt einfach, wirst ja in Berlin erwartet. Weiß nicht, also vielleicht könnt ihr einfach auch mal ein paar Reaktionen aus eurem Bekanntenkreis fragen. Weil wenn ich halt die Leute in meinem Bekanntenkreis frage, und na, bist du auch in Berlin, ne? Bist du ja auch erwartet da, wo werde ich erwartet? Was? Und dann so, ja, bei einer Demo halt, 82 Millionen werden halt in Berlin erwartet, ja, hallo?
Ja. Na, ich will vielleicht nochmal konkret darauf eingehen. Also mir geht es ganz genauso, würde sich die CDU da offiziell anschließen, würde da auch nicht mehr hingehen. Natürlich müssen wir uns überlegen, wen wir in dem Boot haben wollen. Bisher ist es so, dass der Kreis der Unterstützer sind ja so 45 so, Organisationen, die sind halt alle von einem ähnlichen Mindset. Mit manchen hat man sicherlich schon im Einzelnen Probleme. Also bei mir sind auch zwei, drei auf der Liste, wo ich sage, eigentlich möchte ich nicht so gerne mit denen auf der Demo sein, aber natürlich gibt es auch für mich Grenzen. Und das würde sicherlich auch unsere ganze Organisation betreffen. Aber sofern die CDU sich da auch anschließt, da würden wir wahrscheinlich sagen, ach, dann macht mal. Also da gibt es schon Grenzen, weil wir müssen schon sehen, wer Bock und wer Gärtner ist. Also klar.
Wie siehst du das denn? Also wir haben jetzt schon eigentlich auch sehr lange gebraucht, um allein die Oppositionsparteien zu aktivieren, die mit ins Boot zu holen. Wir haben jetzt alle drei Oppositionsparteien als Unterstützer bei der Demo. Würden wir eigentlich nicht erwarten, dass alle Parteien hinter unserer Sache stehen?
Also klar, wir sehen jetzt, dass gerade in der Opposition Bürgerrechte und Datenschutz ein bisschen sexy werden. Die Grünen fangen jetzt wieder an und die FDP ist auch dabei und selbst die Linkspartei hat ja da Anwandlung. Wir haben zum Beispiel bei den Jugendorganisationen, selbst bei den Jusos festgestellt, da ist Datenschutz auch wieder ein Thema. Also generell unterscheidet sich wohl die normale Parteienlandschaft und die Jugendorganisationen der Parteilandschaften. Das stimmt wohl. Für mich gibt es da aber ganz klare Grenzen. Also wo ich mir sagen würde, würde ich nicht gern dabei haben.
Ich muss auch bei einigen, für einige Institutionen, mit denen ich normalerweise politisch nichts zu tun haben wollte, sagen, dass ich da wirklich aktiv dabei bin und mich auch selber bemühe, die zu involvieren. Mein Beispiel war halt Polizei. Ich versuche jetzt auch gerade an die Deutsche Hochschule für Polizei ranzukommen, weil ich einfach weiß, dass da eine Menge Leute sind, die im Grunde genommen genauso denken, die aber sich nicht trauen, das zu sagen oder die irgendwie in Strukturen fest sind. Und man kann tatsächlich zum Beispiel Polizisten, die ja tatsächlich auch sehr wesentlich an dieser Entwicklung teilhaben für Überwachung, mit denen kann man sehr gut und sehr vernünftig reden, weil die auch ein Interesse daran haben. Die haben tatsächlich ein Interesse daran, die Demokratie und die Freiheit zu wahren. Und wenn man denen nur mal die Zusammenhänge klar macht, wenn man freundlich auf die zugeht und nicht so mit, ey, du lass mich mal in Ruhe, du willst mir eh nur sonst was, sondern man redet mit denen, dann hat man da sehr viel Erfolge. Und realpolitisch finde ich für mich persönlich, kann man da eine Menge von ziehen, wenn man zum Beispiel die Polizei in diese Diskussion involviert und von denen auch sich dann mit denen unterhält.
Frage da drüben rechts.
Ja, und zwar hätte ich schon mal eine Frage, also was wir genau machen sollten Richtung EU, ja, weil da kommen ja immer, die Politiker sagen immer, ja, wir haben ja die EU-Richtlinie, wir müssen die jetzt so durchsetzen. Ich finde, wir sollten da mehr, also den Politikern in der Richtung halt den Wind aus den Segeln nehmen. Ja. Das kann nicht sein. Also
der Lobbyismus kostet allerdings Geld. Also das machen gerade FFII und La Quadrature und andere, die in Brüssel gegen das Telekom-Package zum Beispiel ziemlich gut arbeiten und das auseinanderpflücken. Aber das kostet Geld. Die haben enorme Probleme, Fördermittel zu bekommen, um die Reise dahin zu bezahlen, um das Essen dort zu kaufen und sowas. Aber das sollten wir machen. Ich möchte auf die Unterschiede.
Ich denke mir, man sollte nicht versuchen, Organisationen irgendwie zu aktivieren, sondern Menschen. Weil jede andere Organisation besteht auch aus einzelnen Menschen. Das heißt, man muss die Menschen direkt ansprechen. Und wenn sie in anderen Organisationen sind, warum auch immer. Nur wir müssen die Menschen aktivieren und für, ich sag mal, den Datenschutz sensibilisieren. Und da müssen wir ansetzen. Jetzt egal, ob das ein Polizist ist, ein CDU-Mitglied oder sonst was. Ich habe durchaus mitbekommen, wie sehr die grüne Jugend am Rudern ist, wenn sie erklären muss, warum ihre grünen Spitzenpolitiker gewisse Gesetze durchgewunken haben. Aber Fakt ist, die Basis vieler staatstragender Parteien steht auf unserer Seite.
Ich sehe das auch so. Also ich würde es auch nicht verdammen, wenn wir versuchen, CDUler anzusprechen, weil ich glaube durchaus, dass es CDUler gibt, die ein einigermaßen aufrechtes, wertekonservatives Verständnis von Rechtsstaat. Also ich meine, prinzipiell, unsere Aufgabe ist es doch, das Bewusstsein in der CDU zu verändern. Wir haben quasi dann gewonnen, wenn die CDU unsere Positionen teilt, so rum.
Gibt es das Mikro gerade mal weiter?
Ja, wir müssen die gesellschaftlichen Mehrheiten verändern. Wir müssen die Menschen dazu bringen, mehrheitlich zu sagen, Überwachung ist blöd. Und wenn das mehrheitlich passiert, dann wird auch die CDU das sagen und dann verstärkt sich das selbst. Dann haben wir vielleicht einen ganz guten Erfolg errungen. Also ich würde, weil ich in der Leitung der Demo bin, wir schließen niemanden aus. Ich schließe auch nicht Herrn Gauweiler aus, wenn er auf der Demo ist. Wen wir ausschließen, sind Nazis und derartiges Kropfzeug. Aber da ist dann auch Schluss. Was? Was hast du gesagt? Entschuldigung, nochmal. Ja, das war jetzt so schwierig. Gut.
Ich glaube, da drüben, die beiden wollen auch noch was
sagen. So, aber ansonsten schließen wir niemanden aus.
Ich würde da gerne noch ein bisschen mehr Stimmen einholen. Sagt ihr gerade, ihr habt so ein bisschen in Startlöchern gestanden?
Ja, vielleicht ganz kurz. Man sollte einfach dran denken, es geht um Ideale. Und es ist egal, wer das Ideal vertritt, weil das Ideal ist übergreifend. Und Ideal, ja, natürlich, es kotzt mich an, wenn ich wenn ich bei uns jetzt neulich wieder in der Stadt Plakate mit der Schäublone und Stasi 2.0 gesehen habe, von einer rechten Organisation. Natürlich, das kotzt einen an. Aber wenn das Ideal von allen aufgenommen wird und in der Gesellschaft verankert wird, es gibt noch genug Sachen, die man an den Leuten scheiße finden kann. Und trotzdem sollte man das dann akzeptieren. Denn nichts ist besser, als wenn das Ideal wirklich von der gesamten Gesellschaft getragen wird. Das muss unser Ziel sein. Unser Ziel sein muss nicht sein, zu gewinnen gegen andere, sondern andere zu gewinnen.
Es ist ja auch zwischen akzeptieren und temporär tolerieren.
Vielleicht noch ein paar weitere Stimmen. Hier, ja. Die Richtung kriegt man natürlich nicht mit aus dem Mikro. Einfach nur dieses Pragmat ist so eine Art eher logische Konsequenz aus dem, was ihr da vorne vorhin gesagt habt. Ihr habt gerade beklagt, dass die ganzen Gesetze im Prinzip durch Brüssel-Vorlagen im Prinzip schon längst entschieden sind, und zwar bevor es überhaupt irgendeine gesellschaftliche Diskussion gibt. Das heißt, die logische Konsequenz daraus ist doch eigentlich, dass man die Diskussion, die sozusagen als die gesellschaftliche Diskussion, die als Reaktion auf eine parlamentarische, also eine nationalparlamentarische Debatte entsteht, dass man die erstmal vorverlagern muss. Das heißt, es muss sozusagen sowas gemacht werden wie Brüssel muss mindestens so sexy sein wie der Bundestag, ne, damit die Leute dann anfangen zu diskutieren. Das ist das eine Ding, weil sonst kriegen wir halt die gesellschaftliche Debatte wie beklagt erst dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Zur CDU kann ich auch nur sagen, dass irgendwie, naja, was heißt ins Boot holen? Wenn die sich tatsächlich irgendwie als Unterstützer einer AK-Vorratsdatenspeicherung Demonstrationen aufstellen lassen wollen, dann kann man sich grob ausmalen, was wir da als Unterstützungsleistungen verlangen könnten, oder?
Es steht eh nicht zu erwarten.
Also
da oben gibt es noch eine Frage?
Gerade noch irgendwie dazu, in Brüssel das Ganze verankern. Also wir, wir reagieren nicht, wir agieren halt einfach. Und das ist unser Spannungsfeld. Und ich meine, wenn ich von meiner Mutter gefragt werde, kann dir das nochmal schaden? Und das kleine Wörtchen das halt irgendwie, meine Aktivitäten vor Heiligen Damm irgendwie, meine Aktivitäten im Pfiff, in der kritischen Informatik und hast du nicht gesehen, beispielsweise auch ein Statement hier abzulassen, kann dir das nochmal schaden? Das ist der falsche Weg. Das ist, also dafür schelte ich meine Mutter halt auch verbal ab, damit kann sie halt auch gar nicht umgehen. Das ist für mich, das Ding, ich bin ein aktiver Bürger dieser Demokratie, halt einfach, dieser Republik, halt einfach. Ich muss nicht Deutschland dazu sagen, halt einfach. Ja, aber das ist mein Ding, ne? Also dafür bin ich engagiert. Und wenn ich auf dem Christopher Street Day in Berlin mit einem Polizisten ins Gespräch komme, der auf der anderen Seite vor Heiligen Damm, also hinterm Zaun gestanden hat und wir beide in einer Kneipe uns umarmen und ein Bier zusammen trinken. Das ist Völkerverständigung. Hä?
Da oben war noch eine Frage. Wo? Ja?
Ja.
Hier in der Mitte, ja.
Ja, ich wollte nochmal auf was Bezug nehmen, was vorhin gesagt worden ist, nämlich, dass die Datenschutzbewegung aus dem Internet raus soll. Und kann das nur aus der eigenen Erfahrung nochmal bestätigen, dass es halt im Wesentlichen extrem wichtig ist, bei den Leuten wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten. Es müssen nicht immer irgendwelche spektakulären Aktionen sein, wenn man ins Gespräch kommt und Dinge erklären kann, dann ist das auch schon sehr viel wert. Und dann kann man die technischen Dinge entweder dann den Leuten so erklären, dass sie es verstehen, oder man findet auch, dass halt viele Dinge davon gar nicht so technisch sind, wie sie erst erscheinen, dass es auch sehr viele andere Aspekte noch gibt. Wir machen beispielsweise in Köln jetzt seit November letzten Jahres machen wir jede Woche eine Mahnwache. Da kommen dann auch immer ganz gut Leute vorbei. Und das sind teilweise wirklich Leute, die haben damit vorher nichts am Hut. Und wenn man mit denen dann ins Gespräch kommt, ergeben sich wirklich Dialoge, die so auf spektakuläreren Veranstaltungen vielleicht oder auf rein technisch basierten Veranstaltungen gar nicht möglich werden. Dass dann beispielsweise eine ältere Dame kommt und sagt, sie findet das aber gut wegen der Terroristen. Wenn man ihr dann mal erklärt, dass es gegen die Terroristen gar nicht unbedingt hilft und dass wir genauso gegen Terrorismus sind wie jeder andere, aber zusätzlich halt noch für Freiheit, für Datenschutz sind, dann kommen die Leute schon ins Nachdenken. Diese Dame hat sich auch das ganze Infomaterial mitnehmen können. Ich könnte bis heute schwören, sie hat es definitiv auch gelesen und darüber nachgedacht. Und sowas ist dann halt auch sehr motivierend und es ist sehr wichtig. Also mehr
Aufklärungsarbeit. Also diese einzelne Arbeit am Bürger mit Überzeugungsarbeit und auch wenn man nur einen überzeugt, hat man viel gewonnen.
Definitiv, ja, genau das.
Aktive Demokratie.
Ich finde das auch eine wichtige Sache, aber das ist natürlich am Ende eine Kernarbeit und so ein bisschen, das hat so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein Charakter. Ich denke, dass man am Ende ein bisschen mehr erreichen wird, wenn man es über die Medienöffentlichkeit durchdrücken kann. Wenn man halt über die typische Dramatisierung und Skandalisierung, die nun mal in den Medien zieht, machen kann, wird man am Ende, denke ich, ein bisschen mehr erreichen. Aber diese Basisarbeit ist auch, glaube ich, einfach für den Zusammenhalt in so einen Gruppen und sich gegenseitig motivieren auch wichtig. Und auch neue Mitglieder zu kriegen, denn wir brauchen auch sicherlich immer mehr neue Aktive. Insofern, ich glaube, dass es gesamtgesellschaftlich und vor allen Dingen auch für die wichtigen Meinungsumfragen, auf welche die Politiker in der Regel ja immer gucken, sicherlich nicht so bedeutsam ist, aber für den Zusammenhalt in der Gruppe und für die gemeinsame Arbeit und finde ich schon wichtig.
Okay, da oben noch zwei Fragen. Okay, die zwei Fragen machen wir noch. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit, aber das machen wir noch, ja. Thank you. Christoph.
Ich denke auch, das muss gemacht werden. Ich habe da mal so einen Spruch an die Tafel geschrieben. Ich hoffe, man kann das lesen. Viele kleine Schritte an vielen kleinen, von vielen kleinen Menschen an vielen kleinen Orten können das Gesicht der Welt verändern. Das war ein Spruch aus der Friedensbewegung. Und das ist so mein heimliches Lebensmotto. Und ich glaube, das könnte auch das Motto unserer Bewegung sein. Wir haben ganz viel zu tun und jedes bisschen hilft. Bloggen, Infostände, mit Leuten reden, mit Organisationen reden, mit den Medien reden, mit Politikern reden und so weiter. Ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die wir tun können. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir Handlungsanweisungen so ein bisschen oder Anleitungen brauchen, Beispiele, was man machen kann. Wir haben ein Wiki, da steht sowas drin, aber es ist leider sehr unübersichtlich. Aber das stimmt schon. Wichtig ist aber, dass wir diese Hoffnung weiter behalten und sagen, ja, ich kann was tun, wir können was tun gemeinsam. Selbst wenn es nur kleine Dinge sind, mal hier und da einen Flyer hinlegen oder einen Aufkleber an eine Mülltonne kleben oder so, dann hilft das schon was. Das
ist, wenn wir schon an dem Punkt sind, super Überleitung quasi, nochmal der Hinweis auf die Demo am 11.10., wo wir euch natürlich hoffentlich alle begrüßen können. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung Rhein-Main, wenn ihr aus Rhein-Main seid, organisiert einen Bus. Tickets gibt es unten am Infostand oder am Tresen mal nachfragen. Und morgen wollen wir auch ein bisschen aktiv werden, also ich glaube um 10 Uhr ist der Workshop politische Aktionsformen angesetzt, wo jeder sich ein bisschen bekannt machen kann mit dem, was eigentlich so möglich ist, was jeder für sich selbst so leisten kann, mit einer kleinen Gruppe eigentlich schon. Und wir würden gerne mit euch allen morgen zusammen dann auch eine kleine Aktion starten, wird dann in diesem Workshop vorbereitet und dann schauen wir mal, was da entwickelt wird. 13 Uhr morgen soll es ungefähr losgehen. Wäre schön, wenn ihr da dabei wärt.
Ich hatte bisher den Eindruck, dass, ich sage jetzt mal, die Bewegung immer sowohl bei den Forderungen als auch bei den Aktionsformen so nach dem Prinzip vorgegangen ist, immer möglichst wenig Leuten auf die Füße zu treten. Meine Frage ist jetzt, braucht die Bewegung nicht auch den Mut, gelegentlich mal ein bisschen mehr zu polarisieren?
Das war das, was wir vorhin schon ein bisschen hatten, ne?
Ja, na, ich denke, da kann ich auch einsteigen. Ich denke, dass, man muss stärker polarisieren, na klar. Das lag allerdings nicht daran, dass wir das nicht versucht hätten. Das lag einfach in erster Linie daran, dass es darauf relativ wenig Gegenantworten wieder gab, in erster Linie. Wir haben es auch. Aber.
Naja, also viel dicker auftragen als mit Schäubles Fingerabdruck geht wohl kaum noch. Also irgendwie. Also dass wir nicht versucht haben zu polarisieren, stimmt sicherlich nicht. Es hat sich einfach herausgestellt, dass umso komplexer die Technik ist, umso eher ist es in einfachen Dingen so für Tante Emma zu Hause verständlich zu vermitteln. Also wir haben echt lange überlegt, bald ein Jahr, bis wir die Idee mit diesem Schäuble-Fingerabdruck dann auch mal umgesetzt haben in Medienlaut, in sieht auch meine Mama in der Zeitung und kann sie, ohne dass sie jetzt lange technische Artikel lesen muss, verstehen. So ähnlich ist es beim Nederpack. Also das 60-Sekunden-Video dann mal hinzukriegen, ist auch eine Weise, sich mit den Funktionalitäten der Medien heute auseinanderzusetzen und zu gucken, wie bringen wir das Thema häppchengerecht für jeden und jede ins Fernsehen. So. Das ist leider nicht immer so einfach mit allen Themen. Umso komplexer die Technik, umso schwieriger ist es. Und dann die Maximalforderung zu stellen, wie sie Sandro jetzt am Ende seines Talks hatte, noch dem Motto, gut, wir müssen jetzt in anderen Kategorien denken, das tun wir schon lange. Wenn du aber dann tatsächlich mit den Politikern in deren Zimmern sitzt und mit den Maximalforderungen kommen, bist du schneller wieder draußen, als du gucken kannst. Also man muss sich halt auch ein bisschen an deren Lebenswelt anpassen. Und wenn man dann mit den Maximalforderungen kommt, dann laden die einen kein zweites Mal ein. Man muss also da immer so einen gewissen Kompromiss finden, was nicht immer schön ist.
Ja, diese Verständlichkeit ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Faktor, das habe ich auch mehrfach betont, auch in meinem letzten Talk, aber auch bei anderen Gelegenheiten. Was ganz, ganz wichtig ist und ganz, ganz schwierig auch ist für Hacker und aus unserem technischen Bereich, ist wirklich kurze, einfache Erklärungen zu finden, den Menschen einfach beizubringen, was eigentlich passiert. Und das ist eben dieser Aspekt der öffentlichen Wahrnehmung, dass man tatsächlich auch auf die Modalitäten der öffentlichen Wahrnehmung, auf die Kapazitäten der Bevölkerung eingeht und das dann auf diese Art und Weise erklärt. Nur eine andere Sache, die mir jetzt gerade noch im Nachgang zu Ihrem Kommentar eingefallen ist. Wir haben dieses Problem, dass wir als Bewegung im Moment noch mit einem relativ schlechten Problembewusstsein in der Öffentlichkeit arbeiten. In Deutschland ist es schon verhältnismäßig schlecht, europaweit noch viel schlechter. von anderen Ländern mal ganz zu schweigen. Was in einem sehr schwierigen Kontrast steht zu der unglaublichen Zahl an neuen Sicherheitsforschungen, neuen Sicherheitsgeräten, neuer Überwachungstechnologien, neuen Reglementierungen. Ich glaube, dass wir das eine Hauptgefahr, der wir auch unbedingt ins Auge sehen müssen als Datenschutzbewegung, das geht mir auch ein bisschen schwer überleben, muss man in dieser unglaublichen Verschiebung sehen, dass quasi jetzt eine unglaubliche Überwachungsinfrastruktur gebaut wird, ohne dass es jemanden stört, und dass, wenn es jemanden stört, was vielleicht in 10, 15 Jahren erst effizient der Fall ist, dass wir dann schon in einer sehr stark etablierten Überwachungsinfrastruktur leben, die wir dann nur sehr, sehr schwer wieder abbauen können. Und das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme, dass wir versuchen müssen, sehr viel schneller als andere Bewegungen sehr viel mehr Aktivität zu generieren.
Philipp, noch die letzte Frage.
Ja, ich würde noch gerne einen Punkt anmerken, was so aus meiner Sicht extrem wichtig ist, ist einfach mal Infos zu verbreiten. Ich habe es in Niedernhausen gesehen bei der Wahl, da gibt es Wahlhelfer, die sind sich gar nicht bewusst, was das Problem überhaupt ist. Ja? Geschweige denn irgendwelche Bürger, die jetzt da hingehen und die Taste drücken. Wenn ich sage hier im Bekanntenkreis, hey, du wirst in Berlin erwartet, wie sieht's aus, kommst du? Dann würde ich schwören, dass 80% gar nicht wissen, warum sie da hingehen sollten. Ich denke, bei vielen Themen müssen wir gar nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten. Wir müssen die Leute einfach informieren. Wir müssen uns hinsetzen, uns einfach mal ein Gesetz aus Brüssel oder irgendwelche Entscheidungen durchlesen, die einen Blog schreiben, weil ansonsten kriegt es die breite Masse ja gar nicht mit. Normalsterblicher Bürger in unserer Demokratie liest so einen Kram ja gar nicht, geschweige denn, dass er ihn versteht.
Und wie willst du es dann vermitteln? Also wie bringst du es denn an die Tante Emma?
Was mich zum Beispiel zum Bloggen bewegt hat, ist nicht unbedingt meine Meinung zu verbreiten oder mich im CCC-Umfeld mit irgendwelchen Leuten auseinanderzusetzen, weil wir sind eh alle der gleichen Meinung, sondern einfach meinen Freunden und Bekannten auf einfache und verständliche Art und Weise mehr begreiflich zu machen, was momentan abläuft und was das Problem an der Sache ist. Und dann denke ich, wird da jeder zustimmen.
Ja, das ist toll, das wollen wir alle, aber so läuft das nicht praktisch. Ich will mal ein Beispiel nennen von den Wahlcomputern. Einer der großen Hersteller international hat kürzlich mal eine Umfrage gemacht, wie denn mit dem Problembewusstsein bei Wahlcomputer aussieht, und sie waren sehr unglücklich über das Ergebnis, denn in Deutschland war es so, dass 80% der Leute von Wahlcomputerproblemen bereits gehört haben. Wie immer sie dazu stehen, das kann negativ oder positiv sein, egal. Mir ist dabei die Kinder darunter gefallen, weil ich dachte, wow, das ist ein großer Erfolg und das erreichst du nicht, wenn du deinen Eltern erzählst und all deinen Kollegen. Da musst du die Medien für haben. Ein zweites Beispiel. Vorgestern war ja dieser unsägliche Datenschutzgipfel. Da sitze ich abends so zu Hause irgendwie und sehe auf dem Infokanal irgendwie die Wiederholung von den Tagesthemen. Da haben die so eine Umfrage, wo sie plötzlich so eine Zahlen haben, wie dass 78% der Deutschen sich für Datenschutz interessieren. Darüber war nur noch die Preissteigerung und darunter irgendwann der neue Kalte Krieg. So. Ich dachte, wow, also ich denke, man kann bewusst sein dafür, dass es wirklich einfach wirklich viele Leute interessieren und nicht nur so ein paar Leute, die sich damit auseinandersetzen, nicht erreichen, indem man das seinen Schülern, seinen Studenten, seinen Eltern erzählt. Man muss das über die Medien machen. Und da Strategien zu finden, ist halt manchmal nicht einfach. Aber das kann nur unser Weg sein, denke ich.
Also das ist ja, ich würde ihm jetzt nicht widersprechen, er hat ja vollkommen richtig gesagt, so, man muss diese ganzen komplexen Texte und Gesetzestexte und Maßnahmen und so weiter eben einfach runterbrechen, eben auch für Journalisten. Wir müssen die Journalisten dann tatsächlich auch beschicken. Also jetzt, um ihn mal
zu darf unterstützen. Ich noch mal ganz kurz? Ich will Constanze da nicht widersprechen, klar brauchen wir die Medien. Ich denke, wenn wir uns aber darüber unterhalten, was jeder Einzelne macht, denke ich, ist das schon mal der erste Schritt und die Basis, was wirklich jeder tun kann, was nicht viel Arbeit ist und was keinem wehtut. Klar brauchen wir die Medien, um was zu bewegen, und klar müssen wir auch auf die Straße gehen. Aber ich denke, das ist ein Punkt, wo jeder was machen kann.
Ich denke, das ist auch ein ganz schöner Abschluss. Was müssen wir? Nein, wir müssen jetzt leider mal Schluss machen, weil danach noch spannendes Programm hier ansteht. Als nächstes kommt hier der Bericht aus dem ESA-Kontrollzentrum. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute da gewesen seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr da geblieben seid so lange und nach dem langen Tag mit vielen Vorträgen noch mit uns diskutiert habt sogar. Wir würden uns freuen, wenn wir uns irgendwie draußen nochmal zusammentreffen könnten oder wenn ihr uns nochmal ansprecht und irgendwelche Feedback-Sachen gibt.
Genau, einmal, also wir brauchen euch alle halt einfach, wir brauchen halt die Medien, wir brauchen die ganzen Organisationen, die wir halt gebildet haben, wir brauchen halt die ganzen kleinen Gespräche zu Hause im Bekanntenkreis, die Medien und eine Zusammenarbeit. Wir brauchen halt irgendwie uns alle und wir müssen uns austauschen. Und das Schöne ist doch auch, dass wir hier sind und irgendwie auch die Gesichter sehen.
Ich habe noch eine ganz wichtige Ankündigung, die jetzt überhaupt gar nichts mehr damit zu tun hat. Und zwar gibt es nächstes Jahr, Mitte, Ende nächsten Jahres, eine ganz große Ausstellung zu Hacking und Hacker im Deutschen Technikmuseum in Berlin. Und dafür suchen wir im Moment noch, ist natürlich auch eine sehr gute Gelegenheit für ein bisschen Aufklärung. Wir haben da auch eine große Sektion für politische Arbeit. Und dafür suchen wir aber im Moment noch Exponate und Ideen, wie man denn Hacking irgendwie an Geräten oder an Sachen beibringen kann. Wer da irgendwie Lust hat, was beizutragen, ist herzlich eingeladen. Das Club wurde um konzeptionelle Leitung da gebeten, kann mir gerne eine E-Mail schreiben, freue ich mich. Das war noch so eine Ankündigung.
Klar. Vielen Dank.